Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und darf heute in meiner letzten Podcast-Folge für Echte Mamas die Gesprächspartnerin begrüßen, mit der mein Weg in diesem Podcast auch begonnen hat. Vanessa Lock, besser bekannt als Vanessa Blum auf Instagram, ist inzwischen zweifache Mutter und ihre Tochter Leni lebt mittlerweile nur noch mit einem halben Gehirn. Wie die Epilepsie bei ihr erkannt wurde, welche emotionale Reise die letzten 1,5 Jahre für die ganze Familie waren und warum Vanessa heute geprägt ist von tiefer Dankbarkeit, obwohl sie zeitweise sogar Suizidgedanken hatte, das und mehr hört ihr in dieser Episode.
Einen wunderschönen guten Ohr. Es ist ja schon fast Abend, gell, liebe Vanessa? Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast noch ein letztes Mal zu Gast bist. Das ist tatsächlich ja meine letzte Folge. Und wer könnte da ein besserer Gast sein als du? Weil du warst auch meine erste Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
Ich bin Vanessa und auf Instagram heiße ich aber Vanessa Blum. Ich bin jetzt mittlerweile 30 geworden dieses Jahr. Wahnsinn. Mama von 2 Kindern. Die haben ja damals nach meinem ersten Mama-Jahr, ja, glaube ich, das Gespräch geführt. Und ich bin vor 1,5 Jahren ein zweites Mal Mama geworden, diesmal von einer kleinen Tochter. Und leider hat sich herausgestellt, dass unsere Tochter nicht gesund ist. Und wir haben jetzt 1,5 Jahre viele Höhen, aber auch sehr, sehr viele Tiefen hinter uns. Und darüber habe ich auch ein Buch geschrieben.
Und da durfte ich tatsächlich auch schon mal reinspitzeln, aber ich möchte natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Kannst du einmal für alle, die eure Geschichte jetzt nicht kennen, mal grob erzählen, wie es zustande gekommen ist, dass deine Tochter Leni jetzt mit einem halben Gehirn lebt? Das klingt ja im ersten Schritt boah, krass, dass das überhaupt möglich ist. Aber wie war denn eure Geschichte bis dahin?
Kurz und knapp, Leni hat 6 Tage nach ihrer Geburt einen Krampfanfall erlebt. Und wir sind dann mit Notarzt ins Krankenhaus. Und relativ schnell war klar, da befindet sich eine strukturelle Veränderung in ihrem Gehirn. Das muss man sich vorstellen wie so eine kleine Wolke an der Stelle. Und da ist einfach das Gewebe verändert. Das heißt, das Gewebe ist da nicht so, wie es bei einem gesunden Hirn aussehen sollte. Und genau diese Veränderung hat bei ihr Krampfanfälle ausgelöst an dieser Stelle. Und die lag nicht so gut, weil sie auf der Motorik lag. Oder ja, sie lag auf der Motorik, sie ist ja nicht mehr da. Und wir haben dann ganz schnell das Wort Epilepsiechirurgie gehört. Bedeutet, man kann tatsächlich gegen Epilepsie auch operieren am Hirn. Das ist natürlich erstmal wow, wenn man das erste Mal hört, aber die Chancen waren für uns größer, als es nicht zu machen. Leni hat dann mit 5 Monaten eine Läsionektomie bekommen. Das heißt, man schneidet dieses Gewebe, was anders aussieht, weg. Wir haben uns auch für eine erweiterte Läsionektomie entschieden. Also wir haben mehr als nötig weggeschnitten, eben unter dem Gesichtspunkt, dass wir halt beachtet haben, es kann auch immer so kleine Ausläufer geben, die man nicht direkt sieht. Und wir wussten, dass wir ihr damit aber die Motorik auf der linken Körperhälfte nehmen werden. Das heißt, wir haben quasi Anfallsfreiheit gegen Hemiparese, eine Halbseitenlähmung, getauscht. Leider war diese Operation nicht zielführend und hat nicht ausgereicht. Und Leni hat noch schlimmer als zuvor gekämpft. Und deswegen gab es für uns nur die eine Option. Wir müssen ihr die gesamte Hirnhälfte, die Krampf, das war bei ihr die rechte, komplett vom Strom nehmen, sagen wir immer. Die ist noch im Kopf, also das, was noch über ist davon. Die ist noch da, die wird auch noch mit Blut versorgt, aber Blut leitet ja nicht. Und dementsprechend ist sie funktionell abgetrennt. Heißt Leni, alles, was Leni kann, macht nur noch ihre gesunde, verbleibende Hirnhälfte, und zwar die linke im Kopf. Tja.
Krass, was mittlerweile alles möglich ist, ne? Ja, aber zum Glück ist es möglich. Wie war das für euch als Eltern? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, auch so eine Entscheidung zu treffen, was da jetzt das Richtige ist. Ich glaube, du hattest mal in den Raum gestellt, dass entweder eben die Motorik eingeschränkt gewesen wäre oder die geistige Entwicklung, und dass ihr euch entscheiden musstet, welchen Weg ihr da gehen wollt. Wie kann man sowas entscheiden?
Also jetzt, nachdem wir natürlich die Hemispherotomie gemacht haben, also das ist ja diese Abtrennung der Hirnhälfte, ist beides betroffen. Also bisher ist Leni kognitiv altersgerecht entwickelt, wie ein gleichaltriges Kind. Feinmotorisch, würde ich behaupten, ist sie mit ihrer rechten Hand besser sogar als zweijährige Kinder. Das ist krass, weil sie halt nur eine Hand hat, mit der sie aktiv Dinge ausführen kann. Aber sie kann ja zum Beispiel noch nicht stehen. Sie fängt ja gerade an, dass sie versteht, dass sie halt auch in die Aufrichtung gehen kann. Sie hat länger gebraucht zum Sitzen. Sie sitzt jetzt frei und sie robbt im Sitzen und im Liegen durch den Raum schneller als jedes andere Kind, weil sie halt sich ihre eigenen Wege sucht. Da ist sie auf jeden Fall jetzt schon natürlich zurück. Aber bei der ersten Operation war für uns natürlich die Entscheidung, okay, wenn wir ihr das wegschneiden lassen, was die Anfälle macht, dann ist sie anfallsfrei und wir haben ihr nichts weggeschnitten, was irgendwas mit ihrer kognitiven Entwicklung zu tun hat. Es wäre dann in ganz dicken Anführungszeichen nur die Motorik gewesen. Aber für uns war immer klar, was ist eine Hand oder was ist ein Bein gegen den freien Willen, gegen dass man sich frei entscheiden kann, dass man sprechen kann, dass man denken kann, dass man auch sich mitteilen kann. Und deswegen war für uns damals die Entscheidung zu sagen, okay, sie wird halbseitig gelähmt sein. Das war so, dann ist es halt so. Aber da, sie wird ihre Wege finden.
Zumal ja auch in dem Alter, das zeigst du ja auch immer so schön in deinen Stories, das sehr gut ausgeglichen werden kann, beziehungsweise wenn sie es gar nicht erst anders kennt, dass sie es nicht anders konnte, dann findet sie ja ihren Weg, wie sie Sachen macht, ne?
Ja, also umso jünger quasi die Kinder sind, umso mehr Plastizität hat das Gehirn. Heißt, alles das, was jetzt die Seite, die nicht mehr angeschlossen ist, nicht macht, kann ihre gesunde Hirnhälfte übernehmen. Heißt, man muss sich halt vorstellen, ihr Arm und ihr Bein hängen nicht einfach nur schlaff runter und sind nicht da, sondern die kann das mittlerweile sogar ansteuern. Das heißt, sie kann auch den Arm heben, sie nutzt die Hand so, dass sie irgendwo halt drauflegt oder mit ihr Bein. Wenn man es nicht weiß, sieht man es nur sehr schwer, dass es quasi gelähmt ist. Sie hat aber zum Beispiel keinerlei Feinmotorik und die wird sie in der Hand auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zurückerlangen. Sie wird niemals einen Stift halten können mit ihrer Hand. Sie wird auch niemals schreiben können damit. Sie wird aber zum Beispiel, wenn sie eine Flasche öffnet, wird sie die Flasche mit ihrer gelähmten Hand an den Körper drücken und wird sie dann mit der gesunden Hand aufdrehen können. Und umso jünger sie ist, umso mehr kann das Hirn ausgleichen, umso mehr wird sie erlernen können. Weswegen wir uns auch für eine so frühe Operation entschieden haben.
Ich finde das wahnsinnig spannend. Wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehen darf, du hattest ja gesagt, mit 6 Tagen hatte sie ihren ersten Krampfanfall. Das ist damals ja, glaube ich, auch dir aufgefallen. Kannst du da mal erzählen, wie es dir damit ging, beziehungsweise was dir da durch den Kopf gegangen ist?
Also, als mir bewusst wurde, dass es sich um einen Anfall handelt, das war mir binnen Sekunden klar, weil diese Rhythmik, die sie in der Hand gezeigt hat, auch wenn es nur ganz leicht war, sie war ja erst 6 Tage und Babys oder auch vor allem Neugeborene einfach total die crazy Bewegungen machen und es auch sehr viel Ähnlichkeit zum Moro-Reflex hat, den ja Babys am Anfang haben, war mir direkt klar, okay, das ist nicht normal, zumal ich halt auch schon Krampfanfälle gesehen habe in meinem Leben, in meinem früheren Leben, bevor ich hier auf Insta aktiv war. War mir erst klar, okay, scheiße. Und dann war mir direkt im nächsten Gedanken klar, und das haben auch Markus und ich auf WhatsApp geschrieben, ey, man kann Epilepsie echt gut behandeln. Und 2/3 der Epilepsien sind auch sehr gut behandelbar mit Medikamenten, meistens sogar schon mit einem Basismedikament. Gerade Neugeborenenkrämpfe, da gibt es auch Versionen, die einfach wieder aufhören. Manchmal fehlt einfach nur eine Gabe Vitamin B oder Vitamin K und dann hört es auch einfach auf. Die Form, die Leni hat, ist einfach leider eine so schwere und so komplexe Form der Epilepsie gewesen, die sich halt einfach durch diese strukturelle Veränderung in ihrem Gehirn leider herzuleiten lässt. Da hat kein Medikament der Welt was ausrichten können. Weswegen uns auch nur die OP-Option blieb.
Mhm. Und also wenn man auf die Epilepsie generell jetzt mal eingeht, was findest du, sollten die Leute denn darüber wissen? Weil es gibt jetzt vielleicht jemanden, der nicht so wie du in seinem früheren Leben schon mal damit in Kontakt gekommen ist. Und doch kann es ja vorkommen. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da würdest du jetzt drauf achten? Oder findest du, damit macht man eher die Pferde scheu, dass man gleich alles überinterpretiert, was mit seinem Baby los ist?
Ich finde, dass halt viel zu wenig aufgeklärt wird, was das Thema grundsätzlich Epilepsie angeht, weil Epilepsie haben mehr Menschen als alle anderen Erkrankungen zusammengezählt. Und es erleben im Leben so viele Menschen einen epileptischen Anfall, auch wenn sie keine Epilepsie haben. Also ein Krampfanfall, ich meine, viele Mamas werden es kennen, ein Fieberkrampf ist unfassbar schlimm mit anzusehen, ist aber nicht gleich Epilepsie. Es ist wichtig, einfach aufmerksam zu sein und alle Mamas, die ich jetzt kenne, deren Kinder Epilepsie haben, egal ob es jetzt die Form ist, die Leni hat, wo wir dann operiert haben, oder es gibt ja auch ganz viele Formen, wo keinerlei Epilepsie-Chirurgie hilft, die haben alle ganz früh gemerkt, dass halt irgendwas komisch ist. Und also es ist ganz wichtig, sich nicht abwimmeln zu lassen, dass man dann halt auch darauf besteht, dass das Kind angeschaut wird, weil häufig ist echt die Erfahrung, dass Ärzte es abtun mit Mororeflex, mit Bauchweh, mit Regulationsschwierigkeiten. Und ich habe in meinem Buch ja auch eine ganze Liste mit Erste-Hilfe-Maßnahmen geschrieben, weil natürlich neben dem Sicherstellen, dass das Kind atmet, dass es sicher liegt, dass es sich nicht verletzen kann, ist gerade dieses Videoaufnehmen ein ganz, ganz wichtiges Thema. So absurd es klingt und wahrscheinlich so viele Menschen auch dann sagen, ja, aber ich zück doch nicht mein Handy. Wenn das Kind sicher liegt und auch sichergestellt, dass es halt Luft bekommt, ist halt diese Videoaufnahme essentiell dafür, dass Ärzte halt erkennen können, okay, es handelt sich hierbei um einen Anfall oder nicht. Weil bei dem Video, was ich von Leni aufgenommen habe, fiel sofort, die Ärzte haben sich angeguckt und das war ein fokaler Krampfanfall. Also sie konnten sofort erkennen, das war kein Fieberkrampf, das war nichts, das war wirklich fokal, das war einseitig, das war so ein rhythmisches Zucken. So, da war direkt klar, okay, wir machen ein EEG, wir machen eine Lumbalpunktion, wir werden ein MRT fahren.
Ich werde es nie vergessen, meine Tochter hat auch ganz am Anfang, da war sie auch ein paar Tage alt, jetzt keinen Krampfanfall gehabt, aber die hat sich so krass nach hinten überstreckt. Das machen Babys manchmal, wenn dieser Suchreflex nach der Brust ausgelöst wird, hat uns dann der Osteopath im Nachhinein erklärt. Aber die hat sich so überstreckt und so ihren Mund zur Seite gedreht und hat dann irgendwie auch so ein bisschen geschielt, dadurch, dass sie halt nach da oben gucken wollte. Und ich dachte mir so, mein Gott, was ist mit dem Kind verkehrt? Ich musste sofort irgendwie festhalten und habe sofort meiner Hebamme dann ein Video geschickt. Die so, was macht mein Baby? Das ist doch nicht normal. Und im Endeffekt hat sich dann zum Glück rausgestellt, dass das ein normaler Reflex ist. Aber du weißt es ja nicht. Du hast es ja noch nie gesehen, wenn du nicht schon ein Kind gekriegt hast. Und deswegen ist es echt ein guter Hinweis, dass man das einfach dann auch festhält und gegebenenfalls, wenn man dann wirklich das Gefühl hat, da ist irgendwas wirklich faul, dass man halt lieber einmal zu viel ins Krankenhaus geht, als einmal zu wenig.
Ja, ich habe ja vor ein paar Tagen in meiner Story zum Beispiel was zum Thema BNS-Krämpfe geteilt. Das ist eine ganz schwere Form der Epilepsie, die sich halt auch häufig in einem Syndrom äußert, das heißt West-Syndrom. Und da wird halt wirklich darauf hingewiesen, das ist ein Notfall. Also das ist nicht, das hört dann wieder auf, sondern mit jedem weiteren Anfall erleidet das Kind schwere Schäden im Hirn, auch auf der gesunden Seite. Und es ist total wichtig, darüber aufzuklären, dass es halt auch verschiedene Formen gibt, weil auch häufig überhaupt im Rahmen von Studium, Ausbildung und Co. halt auch viele Kinderärzte das zum Beispiel noch niemals gesehen haben. Deswegen halt auch dieses Videomaterial, und wir haben hunderte, tausende Videos von Leni, wir haben die alle freigegeben. Also jetzt nicht auf Instagram, aber halt in unserer Klinik, weil wir gesagt haben, Leni hatte nach der gescheiterten ersten Operation so seltsame Anfälle, dass unsere Ärzte halt 3 Tage lang das nicht als Anfälle registrieren konnten. Und für die ist das so ein wichtiges Lernmaterial, dass sie das halt nutzen können. Deswegen auch diese Videoaufnahme auch im Rahmen von Fort- und Weiterbildung für Menschen, die das halt wissen müssen, halt extrem wichtig sind.
Ich höre gerade, im Hintergrund wird musiziert. Ja, alles gut. Mein kleines Weihnachtskonzert.
Das war das Nikolausgeschenk. Das Paw Patrol Klavier, wunderschön. Wir lieben es alle.
Macht bestimmt ganz viel Spaß. mich würde an der Stelle mal interessieren, du hattest ja gesagt auch mal, dass diese Veränderung im Gehirn, das ist nichts, was man jetzt vorher sehen könnte, bei irgendwelchen Untersuchungen, neugeborenen Screenings und so weiter. Ist es denn grundsätzlich so oder wie kann man sich das vorstellen? Wie ist diese Häufigkeit von so einer Veränderung im Gehirn beziehungsweise wie kommt sowas überhaupt zustande? Wirst du ja bestimmt auch häufiger mal gefragt. Also ist es genetisch bedingt oder wodurch entsteht sowas?
Also Zahlen, wie oft es vorkommt, keine Ahnung, ganz ehrlich. Und wie das zustande kommen kann, da gibt's halt unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten. Bei uns ist es genetisch bedingt, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin, auch wenn es dich total crazy anhört, weil ich weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe. Also für mich persönlich hat es bedeutet, das ist linear, das ist genetisch, ich habe in der Schwangerschaft nichts falsch gemacht. Weil meine größte Angst war, ich habe die ganze Schwangerschaft über Sport gemacht, auch sehr aktiv Sport gemacht, auch wirklich mit Gewichten und mit Hanteln. Und ich hatte immer Angst davor, dass die Leute sagen werden, ja, das ist bestimmt, weil du so viel Sport in der Schwangerschaft gemacht hast oder weil du das gegessen hast, weil du das gemacht hast, weil du hier falsch geatmet hast. Deswegen war ich sehr dankbar darüber. Aber das ist halt auch schlichtweg einfach eine Laune der Natur. Es kann sein, dass jemand zum Beispiel eine Ringelröteninfektion in der Frühschwangerschaft hat. Es kann eine andere Form der Infektion sein. Es kann durch alles Mögliche entstehen. Aber trotzdem, das muss man auch ganz klar sagen, um eben die Angst zu nehmen, das ist ein klitzekleiner Prozentteil der Kinder, die das hat. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich will auch gar keinen Mama damit Angst machen. Ich habe hier auch bei beiden Kindern den Harmony-Test oder den NIP-Test oder den Pränataltest, heißt es ja, glaube ich, dann übergreifend gemacht. Und der war bei beiden Kindern toll. Und ich erinnere mich noch an den Satz, den mein Frauenarzt gesagt hat, ihre Tochter ist gesund. Und der hängt immer noch in meinem Kopf, weil auch meine Kinderärztin bei der U2, wo wir dann waren, auch gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, ihre Tochter ist kerngesund. Diese beiden Sätze sind in meinem Kopf so hängen geblieben, weil man einfach nie 100% hat. Nie. Egal was welcher Test sagt, egal was der jetzige Jetzt-Zustand ist, es kann halt immer anders sein. Und für mich ist eigentlich nur wichtig, dass deutlicher kommuniziert wird, dass dieser Harmony oder dieser Pränataltest nur eine kleine Möglichkeit von 100.000 Krankheiten abdeckt und noch nicht mal 100% Klarheit gibt. Und für mich war es, wenn dieser Test positiv ist, ist mein Kind auch 100% gesund. Und das war einfach diese Naivität, die mir und nicht nur mir, sondern ganz, ganz vielen betroffenen Eltern von chronisch, also schwer chronisch erkrankten oder unbehinderten Kindern halt einfach allen suggeriert wurde. Wir haben alle kein gesundes Kind und das ist auch in Ordnung. Aber da fehlt meiner Meinung nach halt echt ein bisschen Aufklärungsbedarf in der Gesellschaft.
Wir haben den gar nicht erst gemacht.
Was hat sich geändert?
Ich hab mir dann tatsächlich auch gedacht, beziehungsweise es war dann eben so im Raum gestanden. Gut, der wurde damals auch noch nicht übernommen. Und man hätte halt das Geschlecht sicher gewusst natürlich damit. Aber ich bin auch, also mein Vater hat viele, viele Jahre in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und deswegen für mich wäre das auch überhaupt kein Thema gewesen, wenn da was dergleichen rausgekommen wäre. Aber ich dachte mir, ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen und dann ist es so, wie es ist und wir nehmen es, wie es kommt. Klar gibt es dann auch immer, da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge dazu, wirklich Diagnosen teilweise, die halt dann auch über Leben oder Tod entscheiden, teilweise noch vor der Geburt. Aber so weit wollen wir jetzt da gar nicht ausholen.
Nein, so das auch nochmal, es steht jedem frei, diesen Test zu machen und es steht auch jedem frei, sich danach zu entscheiden, wie immer er möchte. Ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte. Ich bin heute einfach nur froh, dass ich nicht wusste. Ich bin froh, dass ich ins leider sehr kalte Wasser geworfen wurde. Aber ich bin halt heute auch genauso froh. Heute Morgen hat Lea noch gesagt, Mama und Papa, ich wünsche mir gar keine andere Schwester als Leni. Leni ist genauso, wie sie ist, toll. Und er versteht das ja noch gar nicht, was es bedeutet, behindert zu sein. Weil für ihn ist es ja so, okay, die kann die Hand nicht benutzen. Okay, dann hat sie halt nur einer. Ich erinnere mich noch an den Satz, den letztens ein Freund gesagt hat von ihm, hey, voll cool, dann muss sie nur eine Hand waschen. Und ich dachte mir so, okay, so weit habe ich gar nicht gedacht. Nice, okay.
Geil.
Gut, er muss sie halt nur eine Hand waschen, nicht zwei.
Voll praktisch. Ja, das ist doch voll schön. Ich habe vorhin mit meinen Nachbarinnen geratscht und habe sie gefragt, was sie dir denn für Fragen stellen würden in unserem Gespräch, weil mich auch interessiert hat, was Außenstehende, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon länger und auch ein bisschen persönlicher, aber was auch Außenstehende an dieser ganzen Situation einfach interessiert. Die eine hat angeboten, sie würde gerne mal mit dir ein Weinchen trinken und die andere wollte gerne wissen, und zwar habt ihr das Thema ja anfangs aus der Öffentlichkeit rausgehalten und habt ja auch nicht wirklich drüber kommuniziert. Es gab ja aber so Vorkommnisse. Ich meine, die Leute sind neugierig und ich merke das ja zum Beispiel auch gut, ganz anderes Thema, aber mit meiner Trennung aktuell, dass das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit natürlich auch auf einen zieht, wenn man eine Person im öffentlichen Leben ist. Aber euch war das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das sind ja wirklich Leute oder das sind ja Sachen vorgekommen, die auch mit glaube ich, Krankenhauspersonal zu tun hatten. Wie seid ihr da vorgegangen? Oder habt ihr da irgendwie was, weiß ich nicht, jetzt im Nachgang, seid ihr dagegen vorgegangen?
Nein, weil wir leider nicht rausbekommen haben, wer genau es war. Daran ist es dann auch tatsächlich gescheitert. Zumal halt auch die Informationen, die verbreitet wurden, halt auch nur so eine 50-prozentige Richtigkeit hatten. Da wurde halt ganz viel durcheinander geschmissen. Und es war halt, also dieses Thema ist an sich extrem komplex. Also das, was wir jetzt ja gerade besprechen, ist quasi bis auf die absolut vereinfachteste Form runtergebrochen. Und es wurden dann ganz viele Falschinformationen, zum Beispiel, dass sie einen Tumor im Kopf hat, wurde halt verbreitet. Und es muss halt eine Schülerin gewesen sein, weil das halt auch aus einer Schule weitergetratscht wurde und es war schon über 200 Ecken. Und ich kann diese Neugier halt auch total verstehen. Ich habe das ja auch bei dir gesagt. Ich so, ja klar, ich will eigentlich alles wissen. Bitte, bitte, give me more, erzähl mir alles. Aber dann halt auch vielleicht zu unterscheiden, okay, hier geht's halt gerade auch einfach um Baby. Und diese Entscheidung, das aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, war, und das ist mir mal ganz wichtig, das auch zu sagen, es war 0,0, um Klicks zu generieren, weil das allerletzte, woran ich wirklich gedacht habe, war, okay, crazy, wie kann ich das jetzt auf Instagram darstellen und was kann ich jetzt noch filmen, um vielleicht ein gutes Reel zu schneiden? Es gibt halt auch aus dieser Zeit keinerlei Videomaterial, aus dem Krankenhaus gar nicht. Es gibt nur private Videos für uns, um auch unsere Erinnerung teilweise halt auch aufrecht zu halten, weil man hat echt krasse Gedächtnislücken in extremen Situationen. Der Hauptgedanke war erstmal, wir müssen uns sammeln und für uns herausfinden, was hat sie überhaupt? Weil ich hatte weder Lust, die Leute bei der Diagnosenfindung mitzunehmen, noch wussten wir zu einem gewissen Zeitpunkt selbst ja gar nicht, was ihre Diagnose war. Es lief ja auch noch die Humangenetik und alles. Und ich wollte keine Sticker in meine Story machen mit, in 3 Tagen und 12 Stunden erfahrt ihr ihre Humangenetikdiagnose, so wie das manche machen. Ist doch absolut in Ordnung, muss jeder für sich wissen, aber ich wollte daraus keinen Klatsch machen, weil das ist kein Klatsch, das ist halt unser Leben. Und unser Leben ist halt für immer verändert, für immer unweigerlich. Und der Punkt, dass ich mich aber halt irgendwann dazu entschieden habe, war auf der einen Seite, man sieht halt jetzt, dass Leni halt etwas hat. Also man sieht es nicht in ihrem Gesicht und man sieht es auch erst auf den dritten Blick. Aber spätestens jetzt würden die Fragen kommen, warum kann Leni denn noch nicht laufen? Warum sieht man immer nur ihre eine Hand? Warum ist die andere Hand gefäustelt? So würden jetzt Fragen kommen. Und auf der anderen Seite, wir bewegen uns gerne draußen. Wir haben den Laden in Koblenz. Ich bin so viel unterwegs mit den Kindern. Ich wollte mich auch nicht verstecken. Zumal ich auch mit 400.000 Menschen auch ein Sprachrohr für Menschen sein kann, die eh nicht gesehen werden. Und wenn ich mich jetzt verstecken würde und sagen würde, nee, ich will, dass das niemand weiß, was würde ich halt dann eigentlich Leni von Vorbild sein, sagen, ich verstecke lieber meine Tochter, weil die ist behindert? Nee, also ich wollte mir auch selbst nicht die Freiheit und die Leichtigkeit nehmen, einfach wieder unser Leben aufzunehmen, auch wenn es jetzt anders ist. Ja.
Ich finde es unfassbar stark und ich glaube, dass du da auch vielen wirklich eine große Hilfe damit bist, die mit anderen Themen strugglen, die aber ähnlich sind. Und ich glaube, da können sich einfach viele damit identifizieren, oder? Was bekommst du da für einen Zuspruch, für ein Feedback?
Ich bin natürlich jetzt in einer ganz anderen Blase von Menschen unterwegs, wie ich noch vor 1,5 Jahren war. Die Hälfte von den Leuten, denen ich folge, sind selbstpflegende Eltern. Also ich bin nicht mehr ganz unbefangen. Aber das die krasseste Nachricht, die ich jemals bekommen habe, war, krass, dass es auch Menschen wie euch treffen kann. Und da habe ich ganz lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass viele so eine romantisierte Vorstellung davon haben. Also unser Leben sieht ja nach außen toll und perfekt und glitzernd aus und uns geht in jedem Lebensbereich super. Und jetzt haben wir ein behindertes Kind bekommen. Aber das passt ja eigentlich gar nicht in dieses Bild der Influencer-Mausi, die Klamotten verkauft. Und das hat mich positiv und negativ total bewegt, weil ich mir halt dachte, jo, nee, eigentlich passt's nicht, aber es zeigt halt, du bist halt nie in deinem Leben vor irgendwas sicher und es kann jeden mit allem treffen. Und es kann die Millionärsmaus sein, dass sie halt irgendwann arbeitslos wird. Es kann Person B sein, die halt vielleicht auch irgendwann drogenabhängig wird. Es kann, jeder kann Depressionen bekommen. Jeder, es kann alles jedem, jederzeit passieren. Und das ist, glaube ich, gut, dass das jetzt auch in diesem Rahmen, wie wir leben, halt auch dargestellt wird. Weil unser Alltag hat sich von heute auf morgen komplett verändert und wird halt auch für immer anders sein.
Du hast vorhin schon diese Gedächtnislücken angesprochen, die ihr aus dieser Zeit habt. Was war denn so generell die größte Herausforderung für dich seither? Du bist ja, glaube ich, auch in Therapie, hast du mal gesagt, ne? Um das Ganze aufzuarbeiten. Kannst du dazu was erzählen?
Die Gedächtnislücken haben vor allem in diesen ganz traumatischen Situationen, also einmal, wo sie halt wieder nach der ersten OP angefangen hat zu krampfen, das war für mich die schlimmste Situation, die es bis dato in meinem Leben gab. Da natürlich zu Hause mehrfach, wo sie aufgehört hat zu atmen, wo dann halt auch, ich werde es nie vergessen, wo ich den Mann am Telefon hatte und gesagt habe, wenn die nach halt 3 Minuten, also nach 180 Sekunden, ich trage immer meine Apple Watch. Die Apple Watch war immer, wenn ich gesehen habe, dass sie anfängt zu krampfen, Stopper an, Timer an, damit die genau wussten, wie viele Sekunden sie krampft. Und ich weiß natürlich, dass ich ihnen gesagt habe, wenn die jetzt nach 180 Sekunden nicht wieder anfängt zu atmen und das Notfallmedikament, also dabei am Telefon hat sie ihr Notfallmedikament rektal bekommen, wenn sie dann nicht anfängt zu atmen, muss ich sie wiederbeleben, dann muss ich sie reanimieren. Und ich weiß eigentlich, wie das geht, aber sie müssen mich dann bitte anleiten, weil ich weiß, ich muss in meinem Kopf Highway to Hell singen, aber ich kann das gerade nicht. Und das war total krass zu wissen, da liegt dein Baby vor dir, das ist, keine Ahnung, so groß wie eine Babyborn und du musst auf diesen kleinen Brustkorb drücken. Das war für mich so krass, dieses Wissen, ich muss sie gleich reanimieren, wenn sie nicht anfängt, wieder eigenständig zu atmen. Mit meinem Sohn auf der Couch, der das alles mitbekommt, mit dieser Person am Handy und es war so, wow.
Würdest du sagen, dass diese Momente dich traumatisiert haben?
Ja, komplett. Also, ich habe auf jeden Fall ein Trauma von gewissen Situationen, die mich auch immer wieder so zurückholen in das Erlebte, auch wenn das jetzt dann bald ein Jahr wieder her ist. Das ist diese Angst, das Ausgeliefertsein und diese Angst davor, halt die Kontrolle zu verlieren. Weil epileptische Anfälle lassen sich halt nicht timen. Die sind die ganze Zeit wie dieses Monster im Nacken, was darauf wartet, wieder zuzuschlagen. Und diese Unberechenbarkeit und diese Ungewissheit, wann ist der nächste Anfall? Und wir waren mit Leni ja schon in einer Situation, da gab es ja gar kein nicht mehr Krampfen. Das war ja dann nur noch ein von Krampf zu Krampf zu Krampf. Das war schrecklich. Es war einfach schrecklich und es war so schrecklich, dass ich vor meinen eigenen Gedanken Angst hatte. Also das war wirklich, ich schreibe es auch in meinem Buch, es gab echt Momente, wenn ich nicht einen Leon gehabt hätte, hätte ich mich verabschiedet. Weil ich es nicht mehr aushalten konnte, mein anderes Kind in einer Situation zu sehen, wo ich ihm halt nicht mehr helfen konnte. Also und wo auch Ärzte halt nicht mehr helfen konnten. Und dieses Ausgeliefertsein dieser nackten Realität, das halt, wenn das so weitergeht, dass halt Leni das nicht überleben wird, und das muss man halt auch ganz klar sagen, das habe ich auch vor 2 Tagen bei der Zeitung ganz klar gesagt, Leni würde halt heute nicht mehr leben, wenn wir sie halt nicht operiert hätten, weil die Krämpfe waren so schlimm, dass das hätte sie im Jahr, also in diesem jetzt laufenden Jahr halt das Leben genommen. Oder wir hätten sie halt so zudröhnen müssen, dass wir halt wirklich einen Schatten ihrer selbst vermutlich dann halt wirklich voll beatmet, auch halt durch die PEG ernährt. Wir hätten halt kein Kind auf dem Teppich sitzen, was gerade an einem kleinen Klavier spielt. Muss man da ganz klar sagen. Einmal, da hat letztens jemand, dem ich folge, was ganz krass drüber geschrieben, wenn man einmal dem Tod des eigenen Kindes so ins Gesicht geblickt hat, also wenn man einmal schon an dem Punkt war, dass man dachte, okay, das ist jetzt das Nächste, was halt kommt, dann gibt's halt auch kein Zurück mehr. Also ich denke nicht jeden Tag darüber nach, aber wenn man einmal an diesem Punkt war, dass man dachte, okay, wenn jetzt noch was passiert, dann ist das Kind halt nicht mehr da. Das macht etwas in einem kaputt, das kann man halt nicht mehr kleben und das kann man auch nicht mehr kitten. Und das geht mit der Zeit halt immer weiter in Vergessenheit, aber es ist halt für immer da. Und damit halt leben zu lernen und auch diese Leichtigkeit, irgendwann vielleicht wieder ein Stück in sein Leben zu lassen, das ist halt harte Arbeit. Und ich glaube, dass da draußen ganz viele Eltern sind, die nicht mal Kraft dafür haben, eine Therapie zu machen, weil es so traumatisierend ist, sich immer wieder in dieses Erlebte mit reinzubringen. Und deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, weil ich wusste, das ist auch mein Tipp, den ich allen gebe, diese Gedanken, wie man denkt, die müssen aus dem Kopf raus. Wenn ich habe an dem Tag noch abends meinem Mann geschrieben und gesagt, so, ich wollte eben gegen den Baum fahren. Es war ganz kurz davor, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt dagegen, weil ich kann das nicht mehr. Und als ich es ausgesprochen habe, war das schon so weit weg, da war das schon gar nicht mehr real, weil es aus meinem Kopf raus war. Und das war bei allen Gedanken, die ich hatte, habe ich sie entweder aus Papier gebracht oder habe sie mit irgendeiner Freundin, die sich dafür bereit erklärt hat, mit meinen Eltern, mit Markus oder mit halt der Therapeutin, ausgesprochen, weil dann waren sie aus mir raus. Und dann waren sie nicht mehr drin und haben mich vergiftet. Und das hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich heute auch da ganz offen und auch neutral drüber sprechen kann. Und es hat ganz viel geheilt, im letzten Jahr.
Und was daran so bemerkenswert ist, finde ich auch, gerade wenn man diese dunklen Gedanken auch hat, was dich ja da auch ein Stück weit gerettet hat, war ja dein Sohn, weil du gesehen hast, das habe ich auch in dem Kapitel gelesen, dass er gerade bei der Oma irgendwie ins Bett gebracht wurde oder in seinem Schlafsack da saß und du ein Foto bekommen hast. Und das finde ich einfach bemerkenswert, dass in solchen Situationen Kinder in der Lage sind, uns so eine unfassbare Kraft zu geben, oder?
Ja. Geschwister, Kinder von chronisch erkrankten oder unter behinderten Kindern werden ja immer Schattenkinder genannt, weil die immer im Schatten der behinderten Kinder stehen. Dabei ist es bei uns, also bei mir war es vor allem halt das Gegenteil. Leon war wirklich immer das Licht, was mich angetrieben hat. Und das wurde ich auch schon mehrmals gefragt, ob ich irgendwie ein Kind mehr liebe oder so. Diese Liebe der beiden Kinder ist halt komplett unterschiedlich. Und Lenis Liebe war eine ganze Zeit lang halt echt verdammt schwer. Die hat wehgetan, die hat mir halt Angst gemacht, weil sie mich so verletzlich gemacht hat. Und die Liebe zu Leon und dass er halt da war, die hat mir so viel Leichtigkeit, so viel Normalität, so viel alles, was normal ist, gegeben. Dieses Zuhause, den Weihnachtsbaum schmücken, während mein anderes Kind aber halt in der Klinik liegt und krampft. Das war dieses Leben zwischen zwei Welten. Aber er war wirklich an diesem einen Abend, werde ich nie vergessen, dass wir haben das in dem Buch auch gar nicht so ausgeführt, weil das war zu intensiv und das war auch vielleicht auch zu triggernd für viele, viele Menschen. Aber es war wirklich in diesem Moment, mein Handy hat gepinkt und ich bin in diesem Auto gefahren und ich hab mir die Seele aus dem Leib geschrien. Ich habe einfach nur geschrien. Ich habe mir gedacht, warum zur Hölle? Warum passiert das hier gerade? Und dann hat mein Handy gepinkt. Und ich habe nur gesehen, dass meine Mama mir geschrieben hat. Und ich dachte schon, Markus schreibt mir, das keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Und dann habe ich nur gesehen, Mama, Foto. Und dann saß einfach Leon in seinem kleinen, hässlichen Schlafsack mit diesen Wurstwalen da drauf in seinem Bett. Und wir hatten noch, bevor ich in die Klinik gefahren bin, ihm so ein Himmeldach gebaut. Und dann saß er da und dann habe ich geschrieben, dass er mich halt lieb hat. Und dachte ich mir, krass, warum, wenn ich zerstöre ja nicht nur das Leben von dem einen Kind, sondern auch Leon hat das einfach nicht verdient. Er kann für das alles am allerwenigsten. Und ja, die Nachricht kam irgendwie so zum richtigen Moment, so dass ich dann echt gedacht habe, okay, crazy. Wenn für niemanden, dann wirklich für ihn, weil er ist zu Hause und er wartet, dass wir wieder nach Hause kommen und dass wieder irgendwie so sein Alltag weitergeht. Ja.
Das ist bestimmt auch sehr emotional. Wie nehmt ihr denn Leon durch diesen Prozess mit? Also du hast vorhin schon gesagt, so richtig begreifen kann er natürlich noch nicht, was das bedeutet, was Leni jetzt an Einschränkungen hat, aber gerade jetzt auch die ganzen Therapien und dass ihr euch ja auch so viel abwechseln musstet. Habt ihr für ihn da auch eine Unterstützung, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen oder wie macht ihr das mit ihm?
Also bei ihm ist es jetzt so, dass er das Abwechseln im Rahmen seiner Möglichkeiten, er war da ja, als es passiert ist, hat auch gerade erst 2, die ganze Operation, da war 2,5, fast 3. Das Gute ist, wir leben ja im Jahr 2024, es gibt FaceTime und für ihn war natürlich diese FaceTime-Calls und dass wir haben jeden Abend zusammen Abend gegessen, egal wenn der Klinik war, einfach iPad auf dem Tisch und dann haben wir mit Leni Abendbrei gegessen und Leon dann halt zu Hause. Das war immer so unsere Zeit. Und so verrückt, wie es sich anhört, er wusste ja gar nicht, dass es anders ist. Er weiß ja gar nicht, dass man eigentlich zu Hause mit dem Geschwisterkind ist. Und ich glaube, wir haben unser absolut Bestmögliches gegeben, was wir hätten in irgendeiner Weise machen können. Er hat wirklich so viel tolle Exklusivzeiten gehabt. Wir waren alleine, jeder war mit ihm alleine mal weg. Wir waren viel mit ihm schwimmen und wir haben ihn halt so gut abgelenkt und auch in den Zeiten, wo wir dann ja zu Hause waren, da hat er dann wirklich relativ wenig mitbekommen, weil wir genau wussten, okay, wenn es ist, dann ist immer einer mit ihm ins Zimmer gegangen und wir haben auch dann gar nicht mehr das Wort Anfall zum Beispiel gesagt, sondern wir haben halt gesagt, so kannst du übernehmen, dann war das auch klar und er hat aber natürlich auch viele Rettungseinsätze mitbekommen. Ne, unser kleiner Running Gag ist, der hat halt die Aufkleber vom Hubschrauber-Einsatz so gesammelt wie andere Kinder Panini-Sticker sammeln. Also jedes Mal, wenn der Rettungshubschrauber kam, hat die Pilotin oder die Notärztin halt immer so einen Aufkleber vom Hubschrauber mitgebracht, wo wir dann noch immer gesagt haben, so, nee, wir wollen keine Aufkleber mehr vom Rettungshubschrauber. Ja, aber er macht's gut und er versteht schon echt viel. Aber ich will ihm auch dieses Kindliche nicht nehmen, weil für ihn ist es total egal, was mit ihr ist, weil für ihn ist sie halt genau so richtig, wie sie ist und er liebt sie so abgöttisch, das ist einfach, das ist der Grund, glaube ich, warum er mehrere Kinder kriegt, dass man sieht, wie die untereinander sich lieben und ja, wenn wir irgendwann merken, dass er da halt auch einiges aufzuarbeiten hat, dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wir sind da ja auch echt toll angebunden, auch an den Bunten Kreis und ans Deutsche Rote Kreuz. Und da gibt es ja ganz viele tolle Hilfsangebote, die wir dann halt, sollte es irgendwann der Fall sein, dann auch nutzen werden.
Jetzt haben wir ganz viel über die Kinder gesprochen. Was ist denn mit euch als Eltern und vor allem auch als Paar? Was hat diese Zeit mit euch gemacht? Wie habt ihr das hingekriegt? Das erscheint bei euch tatsächlich immer so, da sind wir wieder bei Instagram, dass alles sehr harmonisch abläuft und dass ihr das sehr auf Augenhöhe alles hinkriegt. Aber hattet ihr auch mal Phasen, wo ihr das Gefühl hattet, boah, irgendwie geht's gerade, läuft's zwar schon, aber rückwärts und bergab?
Ich glaube, wenn man als Paar in diesem Maße gezwungenermaßen getrennt ist, wir waren ja wirklich Wochen und Monate getrennt und wir haben uns halt immer nur in den Übergaben von Leni halt eine Stunde im Krankenhaus gesehen. Das war schon hart, weil wir arbeiten seit 10 Jahren miteinander. Wir sind quasi eins. Unsere Freunde und Freundinnen sehen uns ja quasi als eins. Und es war schon, es hat schon viel mit uns als Paar gemacht. Wir haben immer ganz offen miteinander gesprochen, immer all unsere Gedanken einfach ausgesprochen. Und das war, glaube ich, auch so der Schlüssel zur Lösung, dass wir halt uns auch nicht verlieren. Ich weiß noch, an dem Sonntagabend, wo sie gekrampft hat, dann lag ich abends halt im Krankenhaus und erst nach Hause gefahren. Da habe ich ihm geschrieben, weil ich habe bei Google noch an dem gleichen Abend gelesen, dass sich einfach 9 von 10 Paaren, wo ein Kind gepflegt werden muss, sich halt im Laufe der Zeit halt sich halt trennen. 9 von 10. und es trennt sich sowieso schon jede dritte Ehe und dann, wenn du halt noch pflegst, sowieso, ach ja, sorry. Dann sowieso nochmal 9 von 10. Ich habe gesagt, ey, alle Zeichen stehen gegen uns. Ich gesagt, ich will dieses eine Paar sein von 10, was es halt packt, weil wir sind alleine halt auf jeden Fall schlechter dran als zusammen. Und das war echt immer unsere Devise, dass wir sind zusammen in jeder Lebensrealität einfach besser als alleine. Und wir haben wirklich uns da echt dieses Versprechen gegeben, dass wir das zusammen durchstehen und egal wie beschissen es für uns wird und egal wie schlimm und wie anstrengend und wie kacke und egal wie lange wir uns nicht sehen, dass irgendwann es für uns wieder besser werden wird. Und ich meine, es ist auch mit 2 Kindern, wenn auch eins davon nicht krank ist, ist ja schon, müssen wir nicht drüber reden, ist schon mit einem Kind schon krass. Die ganze Ehe verändert sich. Mit 2 Kindern ist noch mal krasser. Ich will nicht wissen, wie es mit 3 oder mit 4 ist. Ja. Aber wenn dann halt auch noch ein Kind krank ist und du die ganze Zeit die Angst hast, wir haben ja nicht nur als Paar Angst, wir haben ja auch jeder einzeln Angst. Wir haben jeder als Eltern Angst, als Freund Angst, als Ehepartner Angst, als Mama, als Papa. Wir sind ja auch noch ganz viele verschiedene Rollen. Und wenn du dann in jeder einzelnen Rolle auch noch immer diese Angst im Nacken hast, dann ist schon krass. Also es gab Momente, da wollte ich auch gar nicht mehr mit ihm sprechen und da wollte er auch gar nicht mehr mit mir reden. Da wollte einfach jeder nur für sich existieren und atmen, gerade wenn es für die andere Person noch nach Hause ging, um mal Kraft zu tanken, da war dann auch wirklich so, da hat man den anderen auch einfach mal in Ruhe gelassen, außer es war halt dann wirklich was Schlimmes. Jo, war sportlich, ist immer noch sportlich.
Aber meinen allergrößten Respekt, wie ihr das gewuppt habt. Ich meine, wie du schon gesagt hast, das kriegen viele nicht mal in normalen Situationen hin. Ich spreche da aus Erfahrung. Und wie ihr das jetzt wirklich auf Augenhöhe da miteinander gewuppt habt, ist einfach wahnsinnig inspirierend. Und da können sich wirklich viele eine Scheibe abschneiden. Wie geht's denn jetzt für euch als Familie weiter? Also wird Leni jetzt weiter therapiert? Was habt ihr da für nächste Steps? Ihr seid ja, glaube ich, auch in verschiedenen Physiotherapiestunden. Was wird da jetzt alles noch so unternommen? Und wann kehrt dann mal so eine gewisse Normalität ein? Oder kann man das überhaupt gar nicht erwarten?
Also unser Leben ist schon wieder relativ normal, finde ich. Also wir haben uns einfach an diese neue Lebensrealität gewöhnt, weil die ist jetzt gar nicht so viel anders, zumindest was die Termine angeht, als wenn man einfach eine sehr ambitionierte Mutter ist, die in vielen Krabbel-, Baby-, P-Kip-, Schwimmkursen wäre. Nur machen wir das halt aus therapeutischen Zwecken. Wir haben halt viel Physiotherapie, wir haben jetzt Frühförderung, wir kriegen Sehfrühförderung. Wir gehen mit Leni Therapiereiten, wo ich aber sagen muss, zum Beispiel das Reiten, ich fand als junges Mädchen Pferde selbst halt übertrieben geil. Und finde Pferde auch immer noch jetzt ganz toll. Und ich finde es einfach toll, dass irgendwann dieser therapeutische Nutzen, der ist ja jetzt schon eher im Hintergrund, weil dieses auf dem Pferd sitzen, mit dem Tier interagieren, das ist für sie, glaube ich, keine Therapie. Also sie nimmt es nicht als Therapie wahr, obwohl das halt einfach einen extrem krassen Nutzen hat. Die Menschen, die Leni therapieren, sind einfach schon viel mehr als das. Also du musst, glaube ich, zwangsläufig mit deinem Therapeuten oder mit deiner Therapeutin einfach ein familiäres und eine enge Verbindung haben, weil das halt auch sonst mit dem Kind nicht klappt. Also ich glaube, alle Personen, die mit Leni arbeiten, sind für Leni wirklich enge Vertrauenspersonen jetzt nach 1,5 Jahren. Und diese Therapien werden uns ein Leben lang begleiten, vielleicht nicht immer in dieser Intensität, weil natürlich auch Pausen wichtig sind. Aber wir werden halt zum Beispiel mindestens einmal im Jahr immer eine Reha haben, ob die jetzt 4, 6 oder 8 Wochen ist, wo wir natürlich auch wieder getrennt sein werden. Jo, das ist halt einfach so, der nächste große Step wird halt Kindergarten sein. Leni wird halt in den Kindergarten gehen. Da sind wir jetzt auch gerade halt einfach am Gucken, okay, was passt nicht. Der wirklich richtig große einschneidende Punkt wird irgendwann die Schule sein, wo wir dann halt gucken, braucht sie etwas wegen ihren Augen, weil Leni ist ja auf beiden Augen halbseitig blind. Also sie hat ja eine Hemianopsie. Braucht sie eher was für ihre Motorik? Braucht sie was wegen ihrer kognitiven Entwicklung? Braucht sie was wegen ihren Augen? Unser Leben ist eine Wundertüte. Unser Leben wird eine Wundertüte bleiben. Und es bleibt natürlich zu wünschen, dass Leni so viel eigenständiges und selbstbestimmtes Handeln und Leben für sich erleben darf wie möglich. Was ich ihr halt wünsche, wäre, dass sie halt wirklich irgendwann vielleicht sogar alleine leben kann. Das wird alles die Zeit zeigen. Und selbst wenn dem halt nicht so ist, wir haben als Eltern die Pflicht, da einfach für den Rest ihres Lebens an ihrer Seite zu stehen. Und wenn es das bedeutet, dass sie bei uns für immer sein wird, dann ist das auch so. Und ja, mal schauen, was wird.
Du hast gerade von der Wundertüte gesprochen. Auf Instagram hat sich ja auch deine Mission beziehungsweise deine Kommunikationsweise schon auch sehr verändert, natürlich, seit ihr das erlebt habt. Was würdest du denn sagen? Was ist denn so der größte Switch, den du jetzt in dieser Zeit hingelegt hast? Also was ist dir jetzt auch auf Instagram zum Beispiel viel wichtiger, was früher so überhaupt kein Augenmerk vielleicht war?
Ich habe das ja irgendwann mal kurz angerissen, dass wenn man halt Situationen im Leben erlebt hat, die dann über das Normale eigentlich hinausgehen, was man erleben sollte, dann bekommt halt eigentlich das gesamte Leben halt einen ganz anderen Stellenwert. Und für mich ist es halt total schwierig zu sehen, dass Menschen, die halt echt viel haben, und damit meine ich nicht nur Finanzielles, sondern auch freie Zeiteinteilung und ich meine, Menschen, die Instagram so betreiben in dem Rahmen, wie halt auch ich das betreibe, die können sich halt einfach unfassbar glücklich und dankbar schätzen, weil das hat natürlich neben den kleinen negativen Schattenseiten von Hate und alles, hat es halt echt viele, viele, viele Vorzüge. Und ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt, wo ich sage, ich bin ja mit super vielen pflegenden Mamas auch befreundet. Wisst ihr eigentlich, was das für ein unfassbar krasser Luxus ist, dass ihr so leben dürft, wie ihr leben könnt, dass ihr machen könnt, was ihr wollt und dass sich dann darüber aufgeregt wird, dass der Nageltermin abgesagt wurde, wo ich mir denke so, ey, was ist mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Oder wo dann ein Flug abgesagt wird von der 16. Reise in diesem Jahr, wo ich mir auch denke so, ey, du bist von 15 Mal im Urlaub gewesen und ich gönne dir es auch 3000 Mal zu fliegen, aber ist diese Reaktion, dieses ganz krasse, dieses Weinen, dieses Schreien, dieses, es ist alles so unfair. Ist das im Rahmen von dem, wie du dich vielleicht eigentlich behalten könntest? Und ja, die stimmt halt total oft nicht. Und ich kann das auch verstehen, dass man vielleicht auch erst so denkt, wenn man vielleicht mehr, also andere Dinge erlebt hat. Aber für mich ist immer dieses absolute Paradebeispiel und das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass sich auch niemand angegriffen fühlt, weil Angst ist immer real und Angst kann auch für den einen hier sein, also hoch sein, für den anderen niedrig sein bei dem gleichen Thema oder kann auch gleich schlimm sein bei einem unterschiedlichen Thema. Weil ich werde nie vergessen, da hat mir eine Mama geschrieben, boah, und das hat mich so verletzt. Da hat mir eine Mama geschrieben, ich weiß jetzt, wie du dich gefühlt hast, als du Leni im OP abgegeben hast. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Jetzt weiß ich, was du immer versuchst zu beschreiben. Ich habe heute meinen Sohn abgegeben, der hat eine Polypenoperation. Und dann dachte ich mir nur so, boah, das hat mich so verletzt, weil ich mir dachte so, nein, du weißt es nicht. Ich verstehe, dass du Angst hast, weil eine Vollnarkose ist immer eine Vollnarkose und es ist immer ein Grund, sich Sorgen zu machen. Und selbst wenn es nur ein ambulanter Eingriff ist und dein Kind eine Mutter mal weggeschnitten bekommt, die Angst ist da und Angst ist ja immer Angst. Aber diesen Vergleich zu ziehen zwischen einem Routineeingriff oder nach das Kind im allerbesten Fall wieder genau das Alte ist oder sein Kind abzugeben, wenn es das halbe Hirn abgetrennt bekommt und danach halt schwerst behindert ist, da liegen halt Welten zwischen. Und das sind dann so Dinge, die mich echt krass verletzen und die sind von den Leuten gar nicht böse gemeint, sondern die sind eher ja wertschätzend und boah, jetzt verstehe ich dich. Die sind ja total liebevoll gemeint, aber die tun dann halt weh und die passieren mir nicht nur jeden Tag online, sondern die passieren halt ganz vielen den pflegenden Eltern jeden Tag. Das gleiche mit Klinikaufenthalten. Ich war 2 Tage mit meinem Kind in der Klinik, schreibt mir jemand, jetzt weiß ich, wie ihr euch bei den Krankenhausaufenthalten gefühlt habt. Nee, wir waren nicht 2 Tage, wir waren Monate in der Klinik und viele Eltern sind Jahre in der Klinik, die leben dort. Das sind dann so Verhältnismäßigkeiten, die sind total lieb gemeint, die verletzen dann halt je nach Gefühlslage ein bisschen.
Aber es ist auch voll gut, dass du da das Bewusstsein auch dafür schärfen kannst, was solche Kommentare natürlich auch mit Leuten aus, also mit Leuten machen, die in so einer Situation sind und was man tatsächlich als Eltern von zu pflegenden Kindern auch teilweise auszuhalten hat in dem Zusammenhang. Gibt's denn, wir sind jetzt leider am Ende der Folge angekommen schon, gibt's denn was, was du zum Abschluss gerne an unsere Community dazu noch loswerden möchtest?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die krank sind, egal auf welche Art und Weise, und auch Menschen, die behindert sind, in der Gesellschaft einfach gleich viel wert sind wie Menschen, die gesund sind. Und dass sich vor allem Eltern, die Kinder pflegen müssen und egal aus welchem Grund sie das tun müssen, mehr dazugehörig fühlen. Weil wenn man ein Kind pflegt, wenn ein Kind behindert ist, wenn ein Kind schwer krank ist, dann gerät man so ins Außen, dann ist man nicht mehr Teil vom normalen Elternsein. Und ich bin so dankbar, dass ich so unglaublich tolle Freundinnen habe, die mich nicht ins Außen befördern, sondern mein Kind darf mittendrin sein. Und ich würde mir das für alle da draußen wünschen, dass wenn Menschen sowieso schon so einen Schicksalsschlag erleben, dass sie nicht auch noch aus Abstellgleis dadurch geraten, weil man isoliert sich sowieso schon viel. Man wird auch oft dazu gezwungen, sich zu isolieren, weil man gar keine andere Möglichkeiten hat. Und dass wirklich diese Kinder dazugehören. Und wenn es nur eine Geburtstagseinladung ist, wo man sowieso schon weiß, das Kind kann nicht hingehen. Aber alleine diese Einladung bedeutet den Eltern so viel, weil sie sich wertgeschätzt fühlen, weil sie das Gefühl haben, dazuzugehören. Und das würde ich mir wünschen, dass gerade Kinder nicht ausgegrenzt werden, dass auch den Kindern, die gesund sind, erklärt werden, es gibt Kinder, die nicht dieses Glück haben, gesund zu sein, aber die dürfen trotzdem dabei sein, die gehören trotzdem dazu. Und das wäre mir wirklich wichtig, weil ich es mir auch für Leni wünschen würde.
Und das ist eine wunderschöne Botschaft, mit der wir jetzt hiermit die allerletzte Echte Mamas Podcast-Folge mit mir und dir. Ich danke dir vielmals. Es war so schön, mit dir zu sprechen. Ich glaube, dass wir da draußen ganz, ganz viele damit erreichen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Oh mein Gott, ja, ich dir auch. Auch 2025.
Mach's gut. Alles wird besser nächstes Jahr. Tschüss. In Zukunft gestaltet meine liebe Nachfolgerin Nora den Podcast mit euch gemeinsam. Und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung. Und jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich bei euch als Community und hier bei mir in Bayern sagt man Servus.